Ihr hört Spalterradio, das Schulradio am Hanne-Ahren-Gymnasium Basinghausen aus dem Schulzentrum am Spalterhals.
Wir hier am HAG hatten vor einigen Wochen Philipp Schlaffer, einen Ex-Neonazi, bei uns. Er hat über sein Leben als Neonazi berichtet. Aber zuerst, was sind Neonazis eigentlich?
Neonazis sind Rassisten. Man kann nicht Neonazi sein, ohne auch Rassist zu sein. Ich habe gesagt, es gibt die besten Menschen auf dieser Welt, es gibt Menschen, die sind weniger gut, schlechte Menschen, es gibt Menschen, die sind nicht mal lebenswert. Ich selber habe mich natürlich zu den besten Menschen der Welt gezählt, dazu gehöre ich. Dann habe ich als junger Neonazi aber noch was über das eigene Land gesagt. Das ist das beste Land der Welt. Alles, was daherkommt, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Solche Sprüche habe ich gesagt, Deutschland müsste die Führungsrolle haben. Die besten Menschen kommen daher optisch und es ist das stärkste und beste Land der Welt.
Danach wurde uns berichtet, wie es denn dazu gekommen ist, dass er zum Neonazi wurde.
Ich habe mich auf der Schule abseits hingestellt. Was habe ich jetzt auf einmal in diesen Ecken gefunden? Ich habe Freunde gefunden, die genauso gefühlt haben. Die haben nicht den gleichen Lebenslauf gehabt, die waren nicht in England oder so. Aber die hatten auch das Gefühl, die passen nicht rein. Wir sind anders hier. Und wir waren gemeinsam wütend in dieser Ecke. Und haben dann auch gesagt, legt sich einer aus der Schule mit uns an, dann legt er sich mit uns ein und dann haben wir angefangen, diese Schule zu terrorisieren und die Schüler.
Wie ging das Ganze dann für ihn weiter?
Ich habe meine Hakenkreuzfahne aufgehängt und eine schwarz-weiß-rote Fahne. Ich wurde massivst gewalttätig und wir haben uns als Gruppe gegenseitig hochradikalisiert. Jeder wollte in der Gruppe immer krasser werden. Mit meinem Vater, sobald ich auf meinen Vater treffe, ist Dritter Weltkrieg. Wir brauchen 3-4 Sätze. Explodieren hier. Es gibt sogar fast Gewalt in der Luft. Und damit ihr wisst, wie die Stimmung zu Hause ist, meine Schwester ist mit 19 zu Hause ausgezogen, weil sie Angst vor mir hatte. Jetzt ist der eigene Junge in diesem Keller und radikalisiert sich. Wenn meine Eltern versucht haben, mit mir zu reden, wisst ihr, wie ich reagiert habe? Tasse euch, das war's, bin ich abgehauen. Und ich wusste, jeder, der jetzt mit mir labert, die wollen mir was wegnehmen. Was wollte ich auf gar keinen Fall verlieren? Die neue Gemeinschaft, Gott sei Dank hatte ich die Gruppe. War mein Gefühl damals. Ich habe doch nicht gesehen, dass wir alle scheiße und radikal und gewalttätig sind, aber ich habe diese Suche nach Gruppe gehabt. Ich habe mit 16, 17 meine ersten Hausdurchsuchungen gehabt und habe mich auch mit 16, 17 meine ersten rechten bis rechtsextremen Parteien angeschlossen. Die Gewalt spielte eine große Rolle. Ich habe auch angefangen, mit Messern rumzuhantieren. Hier sieht man das schon, wie wir als Gruppe immer krasser darauf werden. Hängen dann nur noch in so Wohnungen rum. Wir radikalisieren uns immer weiter. Ich bin da in der Mitte mit der 14 drauf. Hitlergruß machend. Das erste Mal niedergestochen wurde ich mit 17, habe ich ein Messer in die Rippen bekommen, rein, raus, habe ich gar nicht gemerkt. Bei der Massenschlägerei. Körper hat so viel Adrenalin ausgeströmt, erst eine halbe Stunde später bin ich ohnmächtig geworden. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht, hat der Arzt gesagt zu mir, sie haben Glück gehabt, dass das Messer kurz vorm Herzen stehen geblieben ist. Ich wurde noch ein zweites Mal niedergestochen, 15 Jahre später, habe dann ein Messer hier durch den Unterarm bekommen, da wollte mir jemand ein Messer in die Brust rammen, da habe ich Gott sei Dank den Arm noch hochgezogen. Das Problem ist, wenn man ein Messer mit hat, es macht Gelegenheit. Ich habe dann auch, als ich 18 war, wurde ich das erste Mal verurteilt, nach vielen, vielen Strafanzeigen und Prozessen wurde ich das erste Mal verurteilt zu einem Jahr Haft auf 2 Jahre Bewährung. Und wir haben als Nazi-Gruppe mit allen möglichen Menschen Krieg geführt. Wir haben alle möglichen Gruppen angegriffen. Es hat auch nicht mehr gereicht, nur mit Messer rumzuhantieren, sondern das nächste, was ich brauchte, was war das? Ich habe mir meine erste scharfe Schusswaffe zugelegt. Das ist ein Bild von mir, da bin ich knapp 18. Ich habe mir eine Kalaschnikow zugelegt. Ich habe mir diese Waffe geholt in der Haltung, ich muss mich erwehren. Ich bin dann in Lübeck, ich war auf dem Weg zum Sport. Vormittags 11 Uhr war ich auf dem Weg zum Sport und auf einmal mit meinem kleinen Auto bin ich eine der Hauptstraßen lang gefahren. Auf einmal bremst ein Auto vor mir, kurz vor einer Ampel. Springen 4 Mann raus, alle in schwarz gekleidet mit Sturmhauben auf, laufen auf mein Auto zu. Haben meine Windschutzscheibe eingeschlagen, meine Seitenscheibe eingeschlagen. Messer, mit einem Messergurt durchgetrennt, Tür aufgerissen, habe mich am Hals gegriffen, aus dem Auto geschmissen, eine Decke auf den Kopf. Ist ein Transporter angerast gekommen, die haben die Tür aufgeschmissen, mich angehoben, den Transporter geschmissen, Decke auf den Kopf, Tür zu, auf mich drauf und sind mit mir abgehauen. Die ganze Aktion hat 20 Sekunden gedauert. Habe ich mich mit der mächtigsten Gang in Lübeck angelegt. Weiß jemand, wer das ist? Die Polizei hat zugeschlagen! Leute, das habe ich gelernt, die Bullen sind auch eine Gang. Leg sie mit einem Bullen an, kommt 5, leg sie mit 5 Bullen an, kommt 20, leg sie mit 20 an, kommt 200. Die bringen auch einen Rammpanzer mit, ich habe es ausprobiert. Bei mir hat jetzt das SEK zugeschlagen, das vergisst man so schnell nicht, so ein SEK-Zugriff. Und die Jungs beim SEK, die trainieren 7 Tage die Woche, Idioten wie mich, Platz zu machen. Und da haben einige Bock drauf. Ich wurde in meinem Leben 3-mal hops genommen vom SEK. Beim 3. Mal hatte ich noch 3-4 Sekunden Zeit aufzustehen. Und dann habe ich gesehen, wie die auf mich zukommen. Und habe gesagt, dann kommt her und lass kämpfen. Und wisst ihr, was die gesagt haben? Ja, okay. Die sind gekommen und haben mich innerhalb von 3 Sekunden zu Boden gebracht, verdreht. Und ich war groß wie eine Briefmarke und habe rumgejammert. Das war's. Jetzt haben sie mich verhaftet. Dann haben sie gesagt, passen Sie auf, wir haben die Waffe gefunden, Schlaffer, die ordnen wir Ihnen zu und wir werden Sie jetzt verhaften. Da habe ich gesagt, die Waffe? Keine Ahnung. Ich hatte nämlich ein Riesenproblem. Ich war auf Bewährung. Ich habe vor 4 Monaten zu einer Richterin gesagt, mir tut das alles so leid. Ich bin jetzt in der Ausbildung, bitte nicht in den Knast schicken, Demokratie toll. Und da hat mein Vater 3, 4, 5 Sekunden Zeit gehabt. Da hat mein Vater den Einsatzleiter angeguckt und hat gesagt, passen Sie auf, die Waffe gehört nicht meinem Sohn, das ist meine. Aber ich habe diese Familie zerstört, Leute. Meine Schwester ist geflüchtet, meine Mutter konnte jahrelang nicht schlafen, wenn ich nicht zu Hause war. Die hatte Angst, dass mir was passiert, dass ich Opfer mache, dass ich jemanden töte oder sonst irgendwas. Mein Vater wurde zu 3.500 D-Mark Geldstrafe damals verurteilt und ganz sein Leben als vorbestraft. Aber die viel wichtigere Frage ist, woher wussten die Bullen das? Ein Verräterfreund. Mein Vater hat irgendwann die Akten bekommen und da war der Name ausgeschwärzt. Ich weiß bis heute nicht, wer das aus meiner Gruppe gesagt hat. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Damit dachte ich, wir sind eine Gruppe. Wir halten doch alle zusammen. Wir haben die gleichen T-Shirts. Wir machen uns die gleichen Tätowierungen. Ich dachte, wir sind eine Gruppe. Aber dummes Gelaber. Wir haben uns zusammengefunden, weil wir die gleichen Dinge gehasst haben.
Und wie war das dann für ihn?
Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit 22, mit meinem ersten eigenen Tattoo-Laden, den ich die nächsten 13 Jahre betrieben habe, und habe angefangen, Neonazi-Merch herzustellen. Ich habe dann angefangen, diese Dinge zu produzieren. Ich habe dann auch angefangen, rechtsextreme Musik zu produzieren. Ich habe Bands ins Studio geschickt, habe deren Hass aufnehmen lassen. Ich habe hauptsächlich mit skandinavischen Neonazis und amerikanischen Neonazis zusammengearbeitet. Ich bin dann sehr schnell, sehr erfolgreich damit geworden, bin zu einem der größten Versandhändler Europas dann geworden. Aber als ich jetzt 22, 23 war, wisst ihr mal, ich verdiene mein Geld in diesem Milieu. Ich brauchte aber trotzdem noch was um mich herum, wieder wie die Luft zum Atmen. Was brauchte ich noch mehr um mich herum? Ja, weitere Nazi-Freunde. Und ich habe dann meine erste eigene Kameradschaft gegründet. Die sogenannte Kameradschaft Werwolf. Alles vorbestrafte, gewalttätige Neonazis. Und ich habe massiven Polizeidruck mein Leben lang, nur damit ihr das gehört habt, ich habe in meinem Leben über 25 Hausdurchsuchungen gehabt. Ich hatte massiven Polizeidruck gegen mich, immer wieder. Bei mir hat leider die Justiz versagt. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern sich ins Fernsehen gesetzt und gesagt, Philipp Schlaffer und seine Bande sind meine Staatsfeinde Nummer 1. Da war ich mal stolz drauf. Da saß ich vom Fernsehen und habe gedacht, krass wir sind. Da wusste ich aber nicht, was das bedeutet. Mehr Polizeidruck, mehr Druck der Öffentlichkeit, mehr Hausdurchsuchungen vor dem Clubhaus.
Philipp Schlaffer hat uns außerdem über eine Erinnerung berichtet, die sehr einprägsam für ihn war.
Nachts um 3 Uhr hat mein Hund an der Tür gekratzt in meinem Schlafzimmer nachts. Und ich wollte den Hund dann rauslassen, dass er Pipi macht. Und als ich die Tür aufgemacht habe, bei mir im Schlafzimmer standen 3 maskierte Männer, alle in schwarz gekleidet, mit Äxten in der Hand und Macheten in der Hand und sind auf mein Schlafzimmer zugestürmt. Die haben mich überfallen, haben mich dann auch verletzt. Als ich sie abgelenkt habe, als sie nach Geld gesucht haben, was meint ihr, was hat ich gemacht, als sie nach dem Geld gesucht haben? Ich habe meine Waffe gezückt. Ich habe meine Waffe gezückt und wir als Neonazi-Gruppe waren immer bewaffnet. Wir waren immer bewaffnet. Und die Gruppe, mit denen ich zu tun hatte, wir haben uns besorgt bis zu einer Panzerfaust, Handgranaten, Maschinenpistolen. Wir haben uns alles Mögliche besorgt, um am sogenannten Tag X loszuschlagen. Das ist der große Traum von Neonazis. Ich habe im Haus angefangen, auf die zu schießen. Es gab dann einen Schusswechsel. Ich habe dann einen von denen bei mir im Haus angeschossen. Polizei kam, Großeinsatz. Ich musste ins Krankenhaus gebracht worden, die sind geflüchtet. Und als ich im Krankenhaus war, habe ich mich erstmal gefragt, wer hat sich das getraut, bei mir einzubrechen? Wer war das?
Auch eine weitere schlimme Erinnerung teilt er mit uns.
Um dieses beschissene Jahr zum Abschluss zu bringen, haben wir Silvester gefeiert. Das ist die Silvesterhöhle. Das war unser Clubhaus. Schwarz, überall Fahnen, die gleichen Symbole und so weiter. Die haben Silvester gefeiert. Ich bin kurz nach Mitternacht nach Hause und morgens waren sie nur zu 6 in dem Clubhaus. Da haben die Bekannten von sich angerufen aus der Schule, mit denen waren sie befreundet, haben sie angerufen, weil der Alkohol war leer und die Zigaretten haben sie den angerufen, der hat so Taxifahrer hier gespielt. Wisst ihr, der war so halb so teuer. Und mit dem ist zur Schule gegangen. Der kam dann an, hat den morgens dann am 1.1. eine Kiste Bier und Zigaretten gebracht. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe die ganze Nacht schon durchgearbeitet. Ich würde heute mal mit ins Clubhaus mit reinkommen und würde euch noch ein bisschen feiern. Der ist mit reingegangen, da haben sie gefeiert. Bassmusik läuft, alles diese Gewalt hinter meine Jungs sitzen da mit den gleichen Tätowierungen. Hat sich einer aus meiner Gruppe mit dem Neuen gehabt, die haben sich gegenseitig beleidigt. Irgendwann ist er aufgestanden, hat dem Neuen nur Ohrfeige gehauen. Und dann sind sie mit 6 Leuten auf ihn rauf. Das Opfer, über das wir jetzt sprechen, das heißt Frank. Sie haben ihn dann mit 6 Leuten mit Fäusten schwer verletzt zu Boden geschlagen. Und das Martyrium, was das Opfer aushalten musste, ging über mehrere Stunden. Die waren enthemmt durch Alkohol, Adrenalin, Blutrausch. Die haben da auch keinen Menschen mehr am Boden gesehen. Irgendwann in diesem Rausch hat einer meiner Jungs sich über das Opfer gestellt, sein Messer rausgezogen. Der hat sich runtergebeugt, hat ihm das Messer in die Kehle gerammt und haben sie getötet. Ist der Silvestermord aus meiner Gruppe heraus? Meine Jungs.
Zum zum Ende hin berichtet er uns, wie es dann für ihn weiterging.
Ich bin jetzt eingestiegen in den Drogenhandel, hauptsächlich Kokain und ins Prostitutionsgewerbe. Ich habe eine Türsteherfirma aufgemacht und habe die nächsten 6 Jahre diese Gruppe geführt und geleitet. Jetzt sind wir multikriminell geworden. Ich habe die nächsten 6 Jahre in organisierten Kriminalität verbracht, das bin ich auch Höhepunkt meiner Macht. Ich habe das erreicht, was viele als Erfolg ansehen. Geld, Macht, Immobilien, wenn ich Geburtstag gefeiert habe, sind 500 Leute zu mir ins Clubhaus gekommen und haben gesagt, Philipp, krass, was du aufgebaut hast. Und ich so, ja krass, ne? Ich habe gedacht, das ist sonst viel wichtig. Aber wisst ihr, abends, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, habe ich mir eine scharfe Knarre eingesteckt. So bin ich mit dem Hund spazieren gegangen. Ich hatte überall Waffen gesteckt. Ich wurde paranoid, verfolgungswahn. Ich habe keinem mehr vertraut. Ich habe mich ständig umgedreht, habe geguckt, ob irgendjemand mich angreifen will. Und sonst was. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wie dieser Stress sich ausgewirkt hat? Auf die Psyche. Meine Psyche wurde krank. Ich habe schwere Migräne bekommen. Ich habe Schlafstörungen bekommen. Alles möglich. Mein Körper hat rebelliert dagegen. Aber wie soll ich das jetzt verändern? Ich wusste, ich muss jetzt irgendwas ändern. Nur wie soll ich meiner Gang das sagen, dass ich nicht mehr kann, dass ich auf einmal schwach und zerbrechlich bin? Und ich wurde krank und ich habe es mir nicht getraut, meiner Gang zu sagen, weil ich wusste, wenn ich denen das sage, dann sehen die mich als Schwächling und schmeißen mich aus der Gang. Ich hatte aber Gott sei Dank das Glück, dass nach dieser Zeit irgendwann der Staat zugeschlagen hat und es nach 20 Jahren verboten hat. Zu diesem Zeitpunkt, Leute, nach 20 Jahren ist dieses ganze Leben zusammengebrochen. Das ist der erste Moment in meinem Leben, dass ich mal Lebenslust verloren habe. Und wisst ihr was, ich habe nach 20 Jahren das erste Mal meine Eltern ehrlich angerufen. Meine Mama war schwer krebskrank zu den Zeitpunkt der Chemotherapie und kämpfte gegen den Tod ab. Da war sie schon ein halbes Jahr im Krankenhaus und wisst ihr, wie oft ich sie als Sohn 40 Kilometer entfernt im Krankenhaus besucht habe? 2 Mal. Was für ein beschissener Sohn. Jetzt, wo es mir schlecht geht, weiß ich nicht, wo ich anrufen soll. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, dass ich meine Mama anrufe. Ich weiß nur sehr original, was ich meiner Mama am Telefon gesagt habe. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich glaube, ich habe mein Leben ruiniert. Ich kann nicht mehr, ich laufe zur letzten Kette, ich brauche irgendwie Hilfe. Meine Mama hat Gott sei Dank das Herz einer Löwin, Gott sei Dank. Sie hat am Telefon zu mir gesagt, Junge, fahr sofort los, komm zu uns nach Hause. Meine Mutter hat es mal am Telefon gespürt, hier stimmt diesmal was nicht, wisst ihr? Und ich bin dann nochmal in den Knast gekommen.
Das war Philipp Schlaffer, Aussteiger aus der Neonazi-Szene. Fandet ihr das auch so interessant wie ich? Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt Spalterradio. Hört, was euch verbindet.